NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Im Schwerpunkt dieser Ausgabe geht es um die Pflegebedürftigkeit der älteren Menschen in Deutschland. Im Jahre 2030 werden es 3,4 Millionen sein. Heute können noch 2/3 der Betroffenen zu Hause durch Angehörige oder soziale Dienste unterstützt werden. Doch in Zukunft müssen digitale Helfer dazu beitragen, den Mangel an Fachkräften auszugleichen. Pflege 4.0 nennen das die Forscher in ihren Arbeitspapieren. Im Interview mit Professor Dieter Rombach vom Fraunhofer Institut für experimentelles Software Engineering in Kaiserslautern geht es um die digitale Zukunft der Pflege. Außerdem, was hat die Sexualität von Männern mit ihrer Gesundheit zu tun? Wie gefährlich ist stark riechendes Kinderspielzeug? Und wie wehren sich stachellose Bienen gegen Eindringlinge? Im Durchblicker geht es zu den Wasserbauforschern. Sie basteln an einer noch sehr neuen Form von Wasserwehren, die auch an Talsperren zum Einsatz kommen könnten. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Kling. Statistisch betrachtet scheint es mit der Gesundheit von Männern nicht weit her zu sein. Sie sterben früher als Frauen, gehen seltener zum Arzt und nehmen Krankheitsanzeichen nicht so ernst, wie es sein sollte. Deshalb vermuten Mediziner, dass viele Krankheiten bei Männern gar nicht erst entdeckt werden, wie zum Beispiel Depressionen. Aber auch die männliche Sexualität ist ein wenig beleuchtetes Thema. Das haben Wissenschaftler jetzt herausgefunden und mit dem Männergesundheitsbericht diese Woche der Öffentlichkeit vorgestellt. Daniela Remus hat mit den Autoren der Studie gesprochen.
Stark, mutig, dynamisch und sexuell hochaktiv. So sieht der moderne Männerhelden-Mythos aus, der in zahlreichen Filmen, wie beispielsweise James Bond, aber auch in Büchern und in der Werbung im Internet transportiert wird. Aber dieses traditionelle Männerbild und die damit verknüpfte Vorstellung einer unkomplizierten, lediglich auf Erfüllung ausgerichteten Sexualität verursache gerade den Männern selbst ziemlich viel Stress. Das ist das Ergebnis des 3. Männergesundheitsberichtes, bei dem das Thema Sexualität im Vordergrund steht. Und damit wird zum ersten Mal nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa die Bedeutung der Sexualität für die Männergesundheit untersucht. Männliche Sexualität sei nach wie vor mit vielen Vorurteilen belastet, sagt der Soziologe Heinz-Jürgen Voss vom Institut für angewandte Sexualwissenschaft der Hochschule Merseburg.
Männer hätten einfach einen Penis und der würde dann immer, wenn er es soll, erregiert sein. Und deshalb geht es eigentlich nur um rein und raus. Und das war dann die Sexualität von Männern. Und das ist dann eben doch ein bisschen komplexer.
Und der Mitautor der Männergesundheitsstudie Theodor Klotz, Chefarzt an der Klinik für Urologie in Weiden, ergänzt:
Bei Sexualität haben wir halt sehr viele Mythen und damit räumt der Bericht eigentlich auf. Man sieht, dass Sexualität auf dem Boden der Realität zurückgeholt wird und das gilt für die männliche Sexualität umso mehr, weil wir halt einen stark funktionalen Aspekt hatten.
Die letzten Studien zur männlichen Sexualität sind mehr als 50 Jahre alt. Sie beschränkten sich damals vor allem auf körperliche Aspekte. Und das sei auch heute noch so. Über männliche Sexualität werde primär bei Erektionsstörungen oder vorzeitigem Samenerguss gesprochen. Gefühle und Empfindungen, Lust und Befriedigung spielten allenfalls eine Nebenrolle. Das Grundproblem beim Thema männliche Sexualität sei, so die Autoren der Studie, dass sie nur auf das Funktionieren des Körpers reduziert werde.
Männer müssen funktionieren, unabhängig jetzt von der Sexualität. Die müssen im Beruf, in der Vaterrolle, in der Familienrolle. Und man sieht eben, wie in so vielen anderen Lebensbereichen auch, dass die Sachen komplexer sind.
Und deshalb gäbe es nicht nur die eine männliche Sexualität, immer fordernd und unerfüllt, auch wenn dieses Bild im öffentlichen Bewusstsein so vorherrschend ist, dass es fast schon zu einer Männlichkeitsnorm geworden sei. Sexualität habe vielmehr mit konkreten Lebensumständen, mit kulturellen und sozialen Einflüssen zu tun. Deshalb geht es im Männergesundheitsbericht um alle Facetten von Sexualität, über die gesamte Lebensspanne hinweg, für Männer aller Sexualitäten. Denn Sexualität schwinge zwar in unserer Gesellschaft immer und überall mit, aber ernsthaft geredet werde darüber doch nur selten. Das sei ein Problem. Heinz-Jürgen Voss beschreibt, worauf es den Autoren bei der interdisziplinären Studie ankommt.
Es geht wirklich darum, den eigenen Körper wahrzunehmen, sich wohlzufühlen, Sexualität zu gestalten und soziale Beziehungen zu gestalten.
Gerade den Männern falle es noch immer sehr schwer, ihre eigene Sexualität zu entdecken, sie anzuerkennen und zu ihr zu stehen. Frauen hätten sich dagegen in den letzten 40 Jahren viel mit sich, ihrer gesellschaftlichen Rolle und ihren sexuellen Wünschen beschäftigt. Bei den Männern sei das anders. Sie könnten sich nur sehr schwer vom Klischee der Männlichkeit emanzipieren, sagt der Urologe Theodor Klotz.
Eigentlich haben wir das Problem, dass wir eine idealisierte Vorstellung vermittelt bekommen, die aber mit der Realität nichts zu tun hat. Und beim Mann war es so, er muss eben funktionieren. Und es ist klar, dass Männer immer können und immer wollen. Dem ist einfach nicht so. Wir haben hier eine Vorstellung, die einfach der Realität nicht entspricht. Und da so eine Vorstellung Erwartungsdruck schafft, natürlich auch bei Männern, sehen wir auch in den Sprechstunden, dass Männer sich unglücklich fühlen, wenn sie sagen, ja, meine Frau und ich haben einmal im Monat Sex, aber irgendwie kann das doch nicht gut sein, weil es steht doch überall 2 bis 3 Mal die Woche.
Viele Männer, ob homosexuell, bi- und transsexuell oder heterosexuell, verspürten einen starken Leidensdruck. Sie seien unsicher, ob sie mit ihrer Sexualität eigentlich normal seien, so die Wissenschaftler.
Die alten Bilder, die sind durchaus noch wirksam, aber es ergeben sich auch konkrete Veränderungen. Also gerade für jüngere Männer spielt es jetzt wesentlich stärker eine Rolle, zum Beispiel auch auf eigene Schönheit, auf Muskeltraining, auf den eigenen Körper zu achten. Und da sind wiederum auch ganz gute Möglichkeiten, zum Beispiel wiederum auch auf Gesundheit mehr zu achten.
Eine gute und überfällige Entwicklung, die auch für ältere Männer sinnvoll wäre, so die Wissenschaftler. Denn geglückte Sexualität sei ganz entscheidend für das Wohlbefinden und damit auch für die individuelle Gesundheit. Aber Sexualität kann auch durch Krankheiten gestört sein. Und dabei geht es nicht nur um sexuell übertragbare Infektionskrankheiten. So kann zum Beispiel eine Erektionsstörung ein Anzeichen für eine Herzerkrankung sein. Rund 1/3 aller Männer leidet bereits unter sexuellen Störungen. Auch weil sie chronisch krank sind oder weil sie psychische Probleme haben. All das sei viel zu wenig bekannt, bemängeln die Wissenschaftler des Männergesundheitsberichts. Und vermutlich liegt es auch daran, dass es einen großen Nachholbedarf gibt bei der Einrichtung von entsprechenden Studiengängen oder Forschungsprojekten.
Das war ein Beitrag von Daniela Remus.
Filled with warmth and I'm longing to go out. Rainbows that spell on me, drumming weird beats. A whisper that is passing through the city streets. There's a whisper that is passing through the city streets. Wind is humming, caressing my ear. I sing along while I'm losing all my fears. A blue moon smiling right into my heart. What belongs together could never. What belongs together could never fall apart.
Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung. Pflege 4.0. Ein Blick auf die demografische Entwicklung zeigt, immer mehr ältere Menschen müssen in Krankenhäusern behandelt oder zu Hause betreut werden. Welche Entlastungen sind für das medizinische Personal, die Fachkräfte in den Heimen oder Angehörige durch den Einsatz von digitalen Helfern oder die Vermittlung wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse möglich? Nach einer vorsichtigen Schätzung könnten in wenigen Jahren schon 1 Million Fachkräfte in Deutschland fehlen. Eine besondere Gruppe sind Patienten mit Demenz oder leichten kognitiven Einschränkungen. Der Heilungsprozess verläuft bei älteren Patienten anders und vor allem langsamer. Dies erfordert die Beachtung spezieller medizinischer und pflegerischer Besonderheiten durch Angehörige. Hilfsmittel wie Pflegebetten entlasten zwar vordergründig, aber die psychische Belastung wächst. Angelika Gördes-Giesen über neue Konzepte der Pflegewissenschaft.
Oberschenkelhalsbruch, die klassische Diagnose, wenn ältere Menschen zu Hause gefallen sind. Ein Krankenhausaufenthalt ist dann oft unvermeidbar. Bevor aber in der Uniklinik Münster operiert wird, schaut der Neurologe Professor Thomas Duning vorbei. Denn für ältere Patienten mit kognitiven Einschränkungen, mit beginnender oder schwerer Demenz, fällt die Orientierung schwer und die Heilungschancen sinken.
Das ist bundesweit so. Und deswegen haben wir ein eigenes Team eingestellt, die sich um diese Patienten kümmern.
Das durchzusetzen war für Thomas Duning gar nicht so einfach, denn der Eingriff in Chefarztkompetenzen auf anderen Stationen wurde kritisiert. Aber das ist vorbei. Grundlage der neuen Stabsstelle, demenzsensibles Krankenhaus, ist ein ganzheitlich-geriatrisches Konzept für eine stationsübergreifende Pflege. Das gilt für alle Patienten über 65 Jahre, die ins Unikrankenhaus kommen.
Da hat die Uniklinik tatsächlich sehr viel Geld in die Hand genommen. Wir haben Fachärzte, wir haben Pharmakologen, also Apotheker eingestellt und spezial ausgebildete Pflegekräfte. Das ist extrem heterogen. Gucken Sie sich mal die Medikamente an. Viele Patienten, die haben 15, 20 Medikamente. So, jetzt tauschen Sie eins aus und erwarten dann, dass es gefällig einen durchschlagenden Effekt hat. Das werden Sie nie nachweisen können. Das klappt nicht. Das heißt, es ist extrem schwierig, in der Pflegewissenschaft nachzuweisen, dass die Pflege allein oder die Betreuung alleine einen Effekt bringt.
Thomas Duning hofft, dass sein Forschungsansatz funktioniert, obwohl er mit seinem Konzept Neuland betritt.
Was die Forschung in dem Bereich angeht, gerade der Effekt der Pflege auch von Angehörigen angeht, da ist die Studiendecke extrem dünn. Und man weiß jetzt auch, welche pharmakologischen Ansätze man anwenden kann. Und da wird viel geforscht und viel Geld investiert. In der Pflege ist das anders. Da ist das nicht so viel Geld, lange nicht so viel Geld. Und dementsprechend ist die Studiendecke da viel, viel dünner.
Mithilfe eines standardisierten Screenings und ausgiebigen Gesprächen versucht das Team, altersspezifische Einschränkungen zu diagnostizieren, um so die Versorgung individuell zu gestalten.
Wir begleiten den hier im Klinikum und wir versorgen den mit speziellen Medikamenten, setzen sogar einige ab. Und das senkt das Risiko erheblich, dass sich die Demenz während des Aufenthaltes verschlechtert. Sie haben sonst das Problem, dass die Patienten, die sonst selbstversorgend allein zu Hause sind, gut zurechtkommen mit dem Lebenspartner, brechen sich den Knöchel, der wird repariert, die können aber nicht wieder nach Hause.
Speziell ausgebildete Pflegekräfte sind deshalb auf allen Stationen im Einsatz.
Und dann unterhalten wir uns mit der Pflege auf Station und geben da Tipps. Wenn wir ins Krankenhaus müssen und müssen in den OP oder müssen in die Ultraschalldiagnostik, dann kommt einer unserer Pflegekräfte dazu, der Patient kennt die schon, diese Pflegekraft, kennt das Gesicht, der begleitet die auf dem Weg dahin. Und wir kriegen das ganz gut hin, dass die Patienten dann kognitiv deutlich gesünder nach Hause gehen, als wenn wir nicht da wären.
Eine ganz besondere Rolle spielen die Angehörigen, für die das Team ein umfangreiches Beratungsangebot auch für die Pflege zu Hause anbietet.
Das heißt jetzt nicht, dass wir die benutzen wollen, um Geld zu sparen, weil wir einen Pflegemangel haben. So ist das nicht. Aber da müssen schon mal die Zimmer und Betten gewechselt werden. Und dann brauchen sie jemanden, den sie kennen. Und das können wir nicht leisten. Da müssen wir die Angehörigen einbinden.
Das entspricht auch dem Wunsch vieler Angehöriger, die oft nicht wissen, wie sie sich zu Hause oder im Krankenhaus verhalten sollen. Ein bisschen betütteln reicht Thomas Duning aber nicht.
Zum Teil dabei sein, besonders in den Nachmittags- oder Abendstunden, weil sich viele Patienten mit einer Demenz Nachmittag oder abends verschlechtern, das sogenannte Sundowning, so heißt es tatsächlich. Und wenn dann Angehörige da sind, dann ist es wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich, weil das verhindert, dass die Patienten dann ängstlich akut verwirrt sind. Die Angehörigen, die eskalieren das sehr häufig.
Es fehlt vor allem an interdisziplinären Forschungskonzepten kritisiert auch Sabine Engel, Professorin für soziale Gerontologie an der Hochschule in Paderborn. Sie hat ein Beratungsprogramm zur Entlastung von pflegenden Angehörigen entwickelt.
Also die Angehörigen, das weiß man heute, sind kein bisschen weniger belastet als die Angehörigen, die noch zu Hause selber versorgen. Und für diese Angehörigen von institutionell versorgten Demenzkranken, da gibt es eigentlich gar keine Unterstützung. Diese verrichtungsorientierte Belastung, die nimmt natürlich stark ab, wenn der Kranke ins Heim zieht. Aber die psychische Belastung nimmt nicht ab, ganz im Gegenteil. Die wird eigentlich stärker, außer die Pflegeheime bemühen sich ganz dezidiert mit ganz gezielten Interventionen, die Angehörigen zu integrieren.
Damit das funktioniert, legt Sabine Engel in ihrem Beratungsprogramm besonderen Wert darauf, dass die Angehörigen auch auf sich selbst achten und der Stress sie nicht auffrisst.
Das heißt Education Demenz. Das ist auch übrigens das einzige evaluierte Angehörigenprogramm im deutschsprachigen Raum, weshalb die Krankenkassen es mittlerweile auch als Spezialpflegekurs anerkennen. In dieser Angehörigenschulung versuchen wir den Angehörigen eben genau das zu vermitteln. Krisen zu verhindern, Aggression zu verhindern und letztendlich dadurch auch sich selber als Angehöriger das Leben leichter zu machen.
Soweit der Bericht von Angelika Gördes-Giesen.
the river's flowing fast. Passing mountains high and vast, with the snow still resting on the peak, and the wind blows cold and bleak. Passing valleys, forest banks of sand, like veins it's passing through the land, following the paths of time.
Wacht ein Patient nach einer Narkose oder aus dem Koma auf, muss er sich erst einmal orientieren. Das Pflegepersonal kann ihm dabei nur bedingt helfen, weil es nicht rund um die Uhr am Bett sein kann. Ein Ball soll jetzt helfen, als intuitives Kommunikationsinstrument. Ein Lübecker Forscher-Informatiker-Pflegeteam hat dazu ein innovatives Konzept in der Intensivpflege entwickelt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt das Projekt mit rund 1,5 Millionen Euro. Katrin Bohlmann stellt den Ball für Intensivpatienten vor.
Birdie nennt sich dieser Ball und er ist Teil eines ausgeklügelten Interaktionssystems, das Activate heißt. Noch ist Birdie Fiktion. Wie er genau aussehen wird, welche Farbe und Größe ist noch nicht ganz klar, vermutlich Tennisball groß. Aber schon bald soll er gebaut werden, verspricht Nicole Jochems, Projektleiterin an der Uni Lübeck.
Dieser Ball wird den Patienten in die Hand gelegt, wenn sie sich im Bett in dieser Aufwachphase befinden. Und Ziel soll sein, dass über diesen Ball kommuniziert werden kann. Und zwar im ersten Schritt mal mit den Pflegenden in der Intensivstation. Hier ist es ganz wichtig, den ersten Kontakt herzustellen, sich zu reorientieren in dieser Phase, wo sie sich vielleicht unsicher finden, und die Kommunikation mit dem Pflegepersonal herzustellen.
Oft leiden die aufwachenden Patienten unter Angstzuständen, Gefühlen der Fremdheit, Identitätsverlust und Schmerzen, berichtet Krankenschwester Susanne Kruzettis. Seit mehr als 15 Jahren arbeitet sie in der Intensivpflege am UKSH in Lübeck. Sie hilft mit, Birdie optimal auf die Patienten einzustellen. Bewegt der Patient zum Beispiel den kleinen Finger, soll der Ball reagieren und diese Information an die Krankenschwester weitergeben.
Wir kriegen es häufig in dem Moment nicht mit, wenn der Patient vielleicht das erste Mal die Augen öffnet. Dann erleben wir, dass der Patient eben viele Fragen hat, die eben durch diese Sprachlosigkeit, in Anführungsstrichen eben durch diesen Beatmungsschlauch im Mund, im Hals, dass er dem nicht Ausdruck geben kann. Wir haben natürlich Techniken, diese Ja-Nein-Fragen. Der Patient kann mit den Augen zwinkern oder den Kopf schütteln. Und also geht für gegenseitig so ein Frage- und Ratespiel los, was manchmal zu sehr frustranten Situationen sowohl für den Patienten, aber auch fürs therapeutische Team. Also wir würden ja gerne mehr Hilfestellung leisten, wissen aber gar nicht, wo der Patient, der Mensch in dem Moment hin möchte.
Und genau dabei soll Birdie der Ball helfen, die Selbstbestimmung und Lebensqualität der Patienten erhöhen. Die Idee, der Ball ist drahtlos, robust und waschbar. Er reagiert auf Druck, Wärme, Stimme, Lage, Position, ist mit entsprechenden Sensoren ausgestattet, auch mit Touchscreen und Mikrofon, wie bei einem Handy. Und Birdie leuchtet, brummt und spricht, so der Plan von Informatiker Andreas Schrader der Uni Lübeck.
Und wir wollen eben drei Sachen damit unterstützen, nämlich Information, wo bin ich gerade, Kommunikation, auch mit Angehörigen, vielleicht kann ich mit dem Ball eine Skype-Konferenz starten oder ich kann eine Videokonferenz zum Garten aufmachen oder auch Kontrolle übernehmen. Als drittes, nämlich den Raum steuern. Vielleicht kann ich die Jalousien damit öffnen oder mein Bett steuern, indem ich ihn einfach drehe und so weiter gedacht.
Das Kommunikationsinstrument Birdie ist dabei in einem komplexen System auf der Intensivstation eingebettet. Dazu gehören andere Geräte, ein Bildschirm, das Radio und das Licht im Krankenzimmer. Der Ball wird in die gesamte IT der Uniklinik eingebaut. Für Patienten und Pflegende soll er einfach zu handhaben sein.
Den nimmt man eher so als kleines Gerät aus einem Spender, da sind an der Wand dann vielleicht 10 Stück oder so. Wenn es runterfällt, nehme ich halt einfach den nächsten. Das muss ja auch ein günstiges Produkt sein, das auch mal runterfallen kann. Spülmaschine vielleicht oder so. Und nicht als teures Medizingerät wahrgenommen wird, wo man dann Scheu hat, den anzufassen. Da soll man auch mit rumspielen können. Auch mal jemand anders den zuschmeißen, wenn es denn sein muss.
Patienten in der Aufwachphase hilft der Ball. Doch wie kann er genutzt werden, wenn sie plötzlich ins Koma fallen? Auch dieser Frage geht das Lübecker Entwicklungsteam nach. Dazu Projektleiterin Nicole Nicole Jochims.
Dafür müssen wir den Ball so gestalten, dass es für den Patienten sehr einfach ist in der Bedienung, intuitiv bedienbar ist und klar wird, wie es funktioniert. Und dafür werden wir auch viele Studien machen mit ehemaligen Patienten, um halt zu schauen, wie reagiert jemand, wenn man so einen Ball in die Hand bekommt, wie sind typische erste Interaktionen mit so einem Gerät, was erwartet man als Feedback, was erwartet man als Interaktion, um es dann im Rahmen dieses Projektes genau diese Fragen zu beantworten und den Ball so zu gestalten.
Erste Tests mit dem Ball sind für das kommende Jahr geplant. Ein Ball als intuitives Kommunikationsmittel, ein Meilenstein in der Pflege, so Katrin Balzer von der Sektion für Forschung und Lehre in der Pflege. Durch die Informationstechnik werde sich die Arbeit in der Pflege sehr stark ändern.
Activate und der Ball, den wir dafür entwickeln, ist jetzt ein Beispiel dafür. Das wird eben sehr wichtig sein, jetzt auch im Projekt tatsächlich zu schauen, was ändert sich dadurch in der Praxis, wie kommt das bei den Patienten an, führt es vielleicht am Ende oder gibt es die Gefahr, dass es vielleicht tatsächlich auch dazu führt, dass es weniger Kontakt gibt, weil der Patient jetzt alles irgendwie selber machen kann. Also das ist eben auch ein wichtiges Arbeitspaket in diesem Projekt, auf rechtliche Probleme vielleicht zu schauen mit den ganzen Daten, aber auch auf ethische Probleme. Insofern denke ich, ist ein großer Schritt in die Zukunft.
Im besten Fall wird der Ball Birdie den aufwachenden Patienten helfen und das Pflegepersonal entlasten. Das innovative Kommunikationsgerät könnte in ein paar Jahren tatsächlich zum Einsatz kommen.
Katrin Bohlmann über innovative Konzepte in der Intensivpflege.
Out of the night that covers me, like it's a bed from pole to pole. I think whatever gods may be for my unconquerable soul. My unconquerable soul. In the foul clutch of circumstance, I have always no cried aloud. Under the bludgeon names of chance, my head is bloody.
Die Wissenschaft arbeitet also mit Hochdruck an Lösungen für eine bessere Pflege. So sollen bei der telemedizinischen Betreuung durch die elektronische Übermittlung von Daten Therapien optimiert werden. Mehr Sicherheit und Unterstützung ermöglichen auch die Integration von Technik und Dienstleistung oder viele unauffällige Sensoren in der Wohnung alleinstehender älterer Mitbürger. Ein Team der Universität Osaka in Japan hat sich auf die soziale Interaktion von Robotern spezialisiert. Sie können gemeinsam mit Menschen Dialoge führen, zum Beispiel darüber, was die Unterschiede zwischen Menschen und Robotern sind. Vorausgesetzt, wir werden das Fachpersonal für die Pflege nicht durch solche Roboter ersetzen können, wo sind die Ansatzpunkte für künstliche Intelligenz, um die menschliche Arbeitskraft zumindest zu entlasten? Darüber habe ich mit Professor Dieter Rombach vom Fraunhofer Institut für experimentelles Software Engineering in Kaiserslautern gesprochen. Ein System, das seit 5 Jahren im Einsatz ist und in den Hausnotruf des Deutschen Roten Kreuzes integriert wurde, nennt sich SUSI-TD. Was verbirgt sich dahinter?
SUSI-TD ist ein Assistenzsystem für ältere Menschen, das Situationen der Hilflosigkeit erkennt und dann automatisch reagiert, einen Verwandten, einen Pflegestützpunkt oder sogar den Notfalldienst anruft. Insofern kann dieses Assistenzsystem als unsichtbarer Partner für ältere Menschen im häuslichen Umfeld verstanden werden, der bei Notsituationen eingreifen kann. Als Resultat können ältere Menschen länger selbstbestimmt in ihren eigenen 4 Wänden leben.
Noch wird SUSI-TD ja nur sehr begrenzt getestet. Wann könnte es bundesweit in den DRK-Hausnotruf integriert werden?
Also wir sind im Moment dabei, dieses System einzusetzen in Feldtests. Das heißt also zum Beispiel 20, 30 Wohnungen der Bau AG hier. Wir haben in Trier-Saarburg einen Großversuch laufen und gegenwärtig wird das System in ein Projekt in Hamburg in über 1000 Wohnungen eingeplant.
Welche Aufgaben können zum Beispiel Smartphones oder Tablet-PCs bei der Betreuung und 24-Stunden-Überwachung von Patienten mit fortgeschrittener chronischer Herzschwäche spielen?
Also Smartphones oder Tablet-PCs sind natürlich der heutige Standard für derartige mobile Kommunikation. Sie können genutzt werden, Notrufe automatisch abzusetzen, aber auch die Kommunikation zwischen Eltern, Menschen in ihrem Umfeld erfolgen. Wir haben gegenwärtig hier in Kaiserslautern am Westpfalz-Klinikum auch einen Modellversuch laufen, in dem Herzinsuffizienzpatienten überwacht werden. Und der Effekt ist, dass die dadurch viel schneller in ihr normales Leben, privat und beruflich, zurück können, weil sie eben nicht regelmäßig ins Krankenhaus kommen müssen, sondern nur bei Gefahr im Verzug informiert werden und ins Krankenhaus kommen müssen.
Um Stürze von alleinlebenden Senioren zu verhindern, sollen deren Wohnungen künftig mit vielen Sensoren ausgestattet werden. Wie arbeiten solche Anlagen?
Ja, bei diesen Anlagen gibt es zwei Stufen, nämlich frühzeitiges Erkennen und Verhindern von Stürzen. Bei der frühzeitigen Erkennung geht es darum, Stürze nicht erst nach Stunden, Tagen, Wochen zu erkennen, häufig erst, wenn die Menschen verstorben sind, sondern zeitnah, um diese Folgeschäden zu vermeiden. Dies geschieht mittels verschiedener im Wohnraum unsichtbar, deswegen heißt es auch Ambient Intelligence, verbauter Sensoren, zum Beispiel Positions- und Bewegungssensoren unter dem Teppich, aber auch Sensoren an Gegenständen des täglichen Bedarfs wie Tellern, Tassen, Kühlschrank, Türklinken. Dadurch können kritische Situationen der Hilflosigkeit erkannt und automatisch Hilfe aktiviert werden. Was die Verhinderung betrifft, so vergleichen wir aktuelle Tagesabläufe mit den typischen Tagesabläufen einer Person. Unsere medizinischen Kooperationspartner gehen davon aus, dass Abweichungen vom typischen Ablauf bei älteren Menschen Anlass dazu gibt, Gefahr im Verzug zu vermelden. In diesem Falle würde dann eine ärztliche Untersuchung empfohlen werden. All dies soll dazu beitragen, erst gar nicht zur Hilflosigkeit kommen zu lassen.
Auch beim Management der Pflegeeinrichtungen sollen digitale Technologien einen großen Mehrwert in der Pflege ermöglichen. Wie kann es zu neuen Kompetenzprofilen beim Pflegepersonal kommen, sowohl im Umgang mit diesen Technologien als auch mit den Pflegenden?
Also aus meiner Sicht ist immer ein großes Credo, solche technischen Assistenzsysteme müssen immer dazu dienen, das Leben oder die Arbeit leichter zu machen. Im pflegerischen Umfeld haben wir erfahren, dass viele Pflegekräfte sehr viel Zeit damit verbringen, herauszufinden, was in den vergangenen 24 Stunden passiert ist, weil ältere Menschen auch eitel sind und nicht zugeben, dass sie vielleicht gestürzt sind oder andere Probleme hatten. Das kann alles abgenommen werden. Wenn die Person in das Zimmer oder die Wohnung der zu betreuenden Person kommt, dann wird automatisch aufs iPad oder Handy im Prinzip die Geschichte der letzten 24 Stunden geladen und die Person kann sich dann ausschließlich mit dem eigentlichen Zweck ihrer Anwesenheit, nämlich der Betreuung der Person, beschäftigen. Auf der anderen Seite kann auch die ganze Abrechnung, die Buchung, das Schreiben von Rechnungen automatisiert werden, weil das natürlich auch über die Systeme erfasst werden kann. Was da ganz wichtig für die Akzeptanz war, dass wir Sicherheitskonzepte eingebaut haben, die dafür sorgen, dass die Daten zwar erfasst werden, um den älteren Menschen diese Dienstleistung zukommen zu lassen, dass die Daten aber auch, sobald die Pflegeperson den Raum oder das Gebäude oder die Wohnung verlässt, sofort wieder gelöscht werden.
Besonders schwierig bleibt ja die Versorgung in den ländlichen Räumen. Ihr Institut hat daher einen eigenen Schwerpunkt unter dem Aspekt Smart Rural Areas eingerichtet. Wie werden diese Regionen für die Zukunft neu aufgestellt?
Also das Land Rheinland-Pfalz, wie Sie sagen, fördert ein breit aufgestelltes Projekt intelligenter ländlicher Raum, in dem der Einsatz von IT-Technologien erprobt wird, um Menschen im ländlichen Raum das gewohnte Serviceniveau betreff Einkaufen, Mobilität oder Gesundheit trotz des Schließens von Geschäften und Arztpraxen in den Dörfern weiterhin vorzuhalten. Dabei wird auf die digitale Verknüpfung von zum Beispiel Geschäften und Einkaufen, aber auch möglichen Lieferanten gesetzt. Einkaufen kann man per Internet in beteiligten Geschäften. Die Lieferung erfolgt über Personen, die sowieso von der Arbeit am Ort des Geschäfts nach Hause in den Ort des Einkaufenden fahren. Diese community-basierte Dienstleistung erlaubt nicht nur Personen im ländlichen Raum in entfernten Geschäften einzukaufen, sondern auch eine günstige Lieferung. Und als positiven Nebeneffekt erfahren wir, dass dadurch auch Vereinsamung überwunden werden kann, da man plötzlich mit Personen in Kontakt kommt, die man vorher gar nicht kannte. Die Zwischenbilanz im Moment, wir haben die erste Phase des Projekts hinter uns, sieht positiv aus. Ein wichtiger Punkt für die Akzeptanz dieser Lösungen war die intensive Einbeziehung der Betroffenheit, der Betroffenen bei der Gestaltung des Projekts. Also derartige Projekte kann man nicht als Wissenschaftler, Techniker entwickeln und dann überstülpen, sondern da muss die gesamte Entwicklung mit den Betroffenen gemeinsam durchgeführt werden. Der Feldversuch wird jetzt weitergeführt werden mit weiteren Beteiligten und wir sind im Moment dabei, auch weitere Dienstleistungen, nämlich genau Gesundheitsdienstleistungen, zu planen, sodass auch im ländlichen Raum über Videokonferenzen andere Möglichkeiten die Behandlung oder der Gang zum Arzt möglich sein wird, obwohl die Arztpraxis vor Ort bereits geschlossen hat.
Das war Professor Dieter Rombach vom Fraunhofer-Institut für experimentelles Software Engineering in Kaiserslautern. Und soweit unser Schwerpunkt Pflege 4.0. Die Musik in der Sendung kommt heute von Dagefür. Die CD mit dem Titel Jetsam erschien bei Blue Pearls Music.
When rain is here to stay, I'm falling far behind. Come knocking at my door, a heart-to-heart talk, nothing more. I'm dizzy from the spinning ride, taken by my troubled mind. My troubled mind.
Quietscheenten, Schwimmreifen oder Sandkastenschaufeln. Kinderspielzeug ist oft alles andere als harmlos. Wenn Kinderspielzeuge stark riechen, können bedenkliche Substanzen enthalten sein. Der Geruch kann Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit auslösen. Die chemischen Strukturen in Kunststoffprodukten sind manchmal auch krebserregend. Das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising bei München untersucht die Störgerüche in Kinderprodukten, um herauszufinden, welches Spielzeug schädliche Substanzen enthält und wie man die Herstellung verbessern könnte. Anna Küch war bei einem Geruchstest dabei.
Also noch rieche ich nichts hier im Labor des Fraunhofer-Instituts für Verfahrenstechnik in Freising. Es riecht hier etwas steril und ein bisschen nach dem frisch gewaschenen Kittel von Andrea Büttner, die hier die Leiterin der analytischen Sensorik ist.
Also wir haben jetzt hier einen Wasserball, der für Kinder, sehr kleine Kinder sogar gedacht ist. Sehr schön rosa mit netten Bildern drauf. Und wir werden jetzt mal die Verpackung auspacken und werden uns einen Eindruck von dem Geruch machen.
Riecht irgendwie so, wie Kinderspielzeug oft riecht, nach Plastik.
Wir zerschneiden jetzt die Probe. Und dann legen wir sie in einem Kolben in Dichlormethan ein.
Ungefähr 100 Milliliter. Und anschließend rühren wir es für eine halbe Stunde.
Das Plastik vermischt sich jetzt mit dem Lösungsmittel und wird mal richtig schön eine halbe Stunde durchgerührt. Und die Probe, die ich sehe, die ist jetzt wunderbar rosa. Warum?
Leuchtend rosa, weil das Dichlormethan auch die Farbkomponenten mit herauslöst. Strahlend rosa sogar, aber wie gesagt, das interessiert uns nicht. Wir sind nicht hinter der Farbe her, sondern nur hinter dem Gestinke.
Genau, und das Gestinke, das man ja jetzt noch nicht riecht, wird jetzt in den Safer hineingefüllt.
Das ist die Solvent Assisted Flavor Evaporation. Also das ist diese Apparatur mit den zwei Schenkeln, wo zwei Rundkolben dranhängen und wo wir jetzt eben unter Hochvakuum destillieren.
Unser Wasserball hat sich jetzt verwandelt. Es ist ein kleines Pröbchen nur noch da, ein kleines Reagenzglas. Das ist jetzt quasi unsere Probe, wo der ganze Geruch drin sein soll.
Ja, es ist ein richtig schöner Stinkeextrakt, konzentriert. Und mit dem gehen wir jetzt dann an das Gerät, um die Analysen durchzuführen. Und zwar an den Gaschromatographen.
Und für diesen Prozess müssen wir in ein anderes Labor. Und in diesem Labor stehen große graue Kästen. Das sind die Gaschromatographen. Oben auf diesem Kasten, auf diesem einen Kasten, gibt es eine kleine Tür. Dr. Rannelinda Schreiner hat eine kleine Spritze in der Hand und träufelt jetzt unsere Geruchsprobe langsam in ein kleines Loch. Dann läuft die Probe in ein ganz dünnes Röhrchen. Sieht aus wie ein dünner Draht, aber innen hohl. Und dann werden die Geruchsstoffe quasi abgetrennt.
30 Meter lang ist diese Kapillare und durch diese 30 Meter Kapillare müssen die Geruchsstoffe hindurch.
Okay, 30 Minuten dauert das ungefähr und jede Minute kommt ungefähr ein Geruchsstoff an. Oben schreibt ein Gerät die Peaks mit und der andere Teil, wo kommt der raus, Linda Schreiner?
Der andere Teil kommt zum Sniffing Pod, an dem wir dann eben mit unserer Nase riechen können.
Auf Deutsch der
Schnüffelausgang.
Schnüffelt? Was riechen Sie jetzt?
Also im Moment rieche ich einige klebstoffartige Substanzen, auch ein bisschen was Fruchtiges dabei und eine Substanz, die ganz typisch nach Wasserball riecht oder eben auch nach Schwimmflügeln.
Jetzt haben wir das alles gemacht, die Probe ist durch. Wie geht's jetzt weiter?
Jetzt haben wir ja Hinweise erhalten, welche Moleküle es sein könnten. Das ist aber noch nicht der finale Beweis. Und deswegen gehen wir in unser deutlich komplexeres System, das zweidimensionale Gaschromatographie, Olfaktometrie, Massenspektrometrie-System. Der Name sagt schon, dass es echt komplex ist. Und da werden unsere Zielmoleküle fragmentiert, also in kleine Bruchstücke gewissermaßen zerschossen. Da geht es jetzt wirklich darum, dass wir dann genau wissen, welche Struktur hat welches Molekül. Und wenn wir neue Moleküle finden, die noch nicht bekannt sind, dann wenden wir uns an die Kollegen von der Physiologie oder Toxikologie und die sollen sich darum kümmern, dass man Untersuchungen anstellt, ob diese Substanzen bedenklich sind.
Okay. Wir haben jetzt unseren Wasserball hier ganz durchanalysiert in stundenlanger Arbeit. Was ist Ihr Fazit jetzt?
Mein Fazit ist, also zunächst sind wir gerade damit zugange, uns einen noch breiteren Überblick über die verschiedensten Produkte auf dem Markt zu verschaffen. Denn erst wenn man weiß, was es ist, dann kann man sich im Prozess, in der Herstellung Gedanken machen, wie man diese Substanzen vermeiden kann.
Und bis dahin gilt für alle Verbraucher, Finger weg von Sachen, die sehr stark riechen.
Oder uns schicken ans Fraunhofer-Institut. Dann freuen wir uns. Wir sind nämlich da ganz eigenartig. Wir freuen uns über jedes stinkende Produkt, das sie uns schicken.
Damit sie es analysieren können.
Genau.
Anna Küch informierte über Kinderspielzeuge, die krank machen.
The sky was blue and the grass was green. I thought of something I once had seen. While the sun was tumbling into the sea and the moon was creeping behind a tree. I found a lot of things I wasn't looking for, gathering the jetsam that I find along the shore. I never met someone who could not tell nothing that I haven't known before.
Ein Imker mit Hut, einem Netz auf dem Kopf und einer Pfeife, das ist ein vertrautes Bild. Denn immerhin will der Mensch das Wertvollste unserer Bienen haben, den Honig. Die Honigbienen, die man bei uns gemeinhin kennt, verteidigen sich mit ihrem Stachel, deshalb die Vorsicht. Doch Bienen in anderen Regionen dieser Erde haben eine andere Strategie. Sie brauchen keinen Stachel. Deshalb bezeichnet man sie auch als stachellose Bienen. Welche Verteidigungsstrategie sie genau haben, das haben Wissenschaftler der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und der Universität São Paulo sowie der brasilianischen Agrarforschungsgesellschaft Embraca herausgefunden. Annette Eversberg berichtet.
Sie haben keinen Stachel, aber wehrlos sind sie nicht, sagt Franziska Segers, Biologin an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Stachellose Bienen kommen vor allem in den Tropen vor. Man findet sie in vielen Regionen der Erde, in Afrika, in Südamerika, in den tropischen Regionen Asiens und Australiens. Es gibt sehr viele verschiedene Arten und sie sind für die Bestäubung wichtiger Kulturpflanzen zuständig, wie Kaffee und Mango.
Tropical crops like for example coffee and mango.
Ähnlich wie unsere Bienen. Sie bestäuben Pflanzen und sie sammeln auch Honigpollen. Allerdings überwiegend zum Eigenverbrauch. Mit unseren Bienen haben sie auch gemeinsam, dass sie, so Franziska Segers, Staaten bilden.
Diese
Bienen leben gemeinsam in Kolonien. Manchmal sind es 100 einzelne Bienen, manchmal aber auch 1000. Es herrscht Arbeitsteilung. Arbeitsbienen sammeln den Nektar der Blüten, um die Brut zu füttern. Andere bleiben im Stock. Sie füttern die Larven und bauen die Waben. Und natürlich gibt es eine Königin, die die Eier legt. Auch darin unterscheiden sie sich nicht von unseren Honigbienen.
Bei genaueren Untersuchungen von Bienen in Brasilien fielen den Wissenschaftlern allerdings auch deutliche Unterschiede auf. Die Bienen in ein und derselben Kolonie gehörten zwar zu einem Bienenvolk, waren also verwandt. Sie unterschieden sich aber in der Größe und auch sonst äußerlich voneinander, sagt Studienleiter Christoph Grüter.
Je nach Art haben sie eine etwas andere Form, also sie haben größere Beine und außerdem können sie eine andere Farbe haben, quasi wie eine Uniform.
Die größeren Bienen seien in ihrer Uniform im Grunde Soldatinnen, sagen die Wissenschaftler, denn sie sollen die anderen Bienen vor räuberischen Bienen schützen und die Kolonie am Eingang bewachen. Dazu benötigen sie keinen Stachel, sie haben andere Verteidigungsmethoden entwickelt.
Eine erfolgreiche Strategie ist, dass sie in die Flügel beißen und dann einfach nicht mehr loslassen. Und das Resultat davon ist, dass die Räuberbienen nicht mehr fliegen können. Sie fallen quasi auf den Boden und werden dann oftmals zum Beispiel von Ameisen weggetragen.
Denn oft sind die größten Feinde der stachellosen Bienen in Brasilien selbst Bienen, sogenannte Räuberbienen, sagen die Wissenschaftler.
Dann gibt es auch eine ganz wichtige Gruppe von Räubern, die selbst zu den stachellosen Bienen gehört, die komplett aufgehört haben, Blumen zu besuchen, um Nektar und Pollen zu sammeln, sondern dass sie quasi sich darauf spezialisiert haben, in andere Nester einzudringen und dort halt das Futter zu stehlen. Sowohl Pollen wie auch den Honig, aber auch Wachs. Alles Mögliche, was für eine Bienenkolonie wertvoll sein könnte, wird von diesen Räuberbienen gestohlen.
Dagegen wehrt sich die Bienenart, die Forscher beobachtet haben, ganz ohne Stachel. Unter dem Mikroskop ist er zwar noch als kleiner Stummel sichtbar, hat sich im Laufe der Evolution aber nicht ganz ausgebildet. Stattdessen hat die Art eine besondere Aufmerksamkeit und Zusammenarbeit unter den die Kolonie bewachenden Bienen entwickelt.
Das sind ziemlich wenige, die man wirklich am Eingang sieht. Und das hängt dann natürlich von der Koloniegröße ab, wie viele das sind. Also das können nur 5 sein, aber es gibt auch Kolonien, die 40 Soldatinnen haben.
Aber wenn Gefahr im Verzuge ist, dann gibt es unter den Bienen ein wirksames Alarmsystem. Das heißt, es werden Botenstoffe, Pheromone produziert, um vor einer tödlichen Gefahr zu warnen.
Wenn zum Beispiel eine Außensoldatin ein Alarmpheromon produziert, kann das dann dazu führen, dass in wenigen Sekunden eine Großzahl an weiteren Soldatinnen aus dem Nest herausströmt, um dann anzugreifen.
Wissenschaftler entdecken in Bienenstaaten immer mehr verschiedene Aufgaben der Tiere. Bienen scheinen viel organisierter zu sein als bisher gedacht, sagt Christoph Grüter von der Universität Mainz.
Für lange Zeit hat man unsere Honigbiene als das Standardmodell genommen und hat angenommen, dass die stachellosen Bienen das in ungefähr gleich machen. Und was wir halt jetzt feststellen, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie die Arbeit in so einem Bienenstaat organisiert werden kann, das ist für mich eigentlich die wichtigste Einsicht, die Vielfalt in der Organisation dieser Bienenvölker.
Die wollen die Wissenschaftler nun noch genauer untersuchen. Als nächstes werden sie darum Bienen in den Regenwäldern der Amazonasregion beobachten, denn deren Existenz steht, so Christoph Grüter, unter Umständen auf dem Spiel.
Was eine wichtige Frage ist auch, ist, wie gehen diese Bienen mit landschaftlichen Veränderungen um? Also wie schnell können sich Bienen anpassen, wenn jetzt Regenwald verschwindet oder wenn der fragmentiert wird, wenn Straßen durchgebaut werden? Und da spielt sicher die Ökologie und ein besseres Verständnis der Ökologie von Bienen eine wichtige Rolle, damit wir ein bisschen einschätzen können, welche Arten sind vielleicht empfindlicher auf landschaftliche Veränderungen und welche Arten sind robuster.
Annette Eversberg über Bienen, die sich auch ohne Stachel verteidigen können.
Notizen aus der Wissenschaft.
Für das Projekt Scans 3 über die Verbreitung und Populationsgröße von Walen im europäischen Atlantik hat eine internationale Forschergruppe im letzten Sommer Wale, Delfine und Schweinswale gezählt. Insgesamt ermittelten sie etwa 1,5 Millionen Tiere. Die Experten waren dafür mit 3 Schiffen und 7 Flugzeugen im Einsatz und suchten 60.000 Kilometer ab. Dabei beobachteten sie tausende Walgruppen, die zu 19 verschiedenen Arten gehören. Die am häufigsten vorkommenden Arten im europäischen Atlantik sind Schweinswale, gewöhnliche Delfine und Streifendelfine. Zudem ermittelten die Forscher große Tümmler, Weißschnauzendelfine und Weißseitendelfine. Beteiligt an der Untersuchung war auch die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Archäologen haben nahe Luxor erstmals die Reste eines symbolischen Grabgartens aus der Zeit der Pharaonen zwischen 2030 und 1640 vor Christus entdeckt. Ein etwa 2x3 Meter großer Garten wurde im Vorhof einer Grabstätte aus der Epoche des Mittleren Reichs entdeckt.
Er könnte für Bestattungsrituale genutzt worden sein und ist in mehrere kleine Quadrate unterteilt. Sie enthielten verschiedene Arten von Gewächsen und Blumen. Die Archäologen fanden auch Wurzeln und den Stamm eines rund 30 cm hohen und 4000 Jahre alten Bäumchens. Die Nekropole Dra'abul el-Naga liegt in der Nähe des Tals der Könige, in dem viele Pharaonen bestattet sind. Erst im vergangenen Monat wurden dort in einem gut erhaltenen Grab 8 Mumien, farbenprächtige Holzsarkophage sowie rund 1000 Tonfigürchen als Grabbeigabe gesichert. Neue Modelle für exaktere Wetter- und Leistungsprognosen hat das Fraunhofer IWES in Kassel zusammen mit dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach entwickelt. Dadurch wird die Einspeisung von Wind- oder Sonnenenergie bald noch besser gesteuert. Die Betreiber der Übertragungsnetze können so die eingespeiste Strommenge exakt prognostizieren, um die Netze stabil zu halten. Die Modelle sind den bisher verwendeten Verfahren vor allem bei extremen Wetterlagen wie starkem Wind überlegen, weil sie Daten in einer höheren zeitlichen und räumlichen Auflösung liefern. Sie können über eine Demonstrationsplattform mit einer interaktiven, räumlich hoch aufgelösten Karte bereits in der Praxis erprobt werden. Die Übernahme in den dauerhaften Online-Betrieb soll schrittweise in den nächsten Monaten erfolgen. Die Ausbreitung des Zika-Virus hätte fast zu einer Verschiebung der Olympischen Spiele 2016 in Brasilien geführt. Seit die Folgen einer Infektion insbesondere für Schwangere und ihre Neugeborenen bekannt wurden, suchen Wissenschaftler mit Hochdruck nach Impfstoffen gegen den Erreger. Forscher am Magdeburger Max-Planck-Institut haben nun gemeinsam mit einem Forscherteam in Rio de Janeiro erstmalig Zika-Viren in größeren Mengen im Labor vermehrt. Sogenannte BHK21-Zellen kommen dann als Substrat zur Produktion von Impfstoffen für den Menschen in Frage. Dafür sind noch weitere immunologische Studien nötig. Der Einsatz in der Tiermedizin reicht nicht aus.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Verena Gonsch.
A mountain hard to climb, a jewel rare to find. What was meant to be true was just a notion that I had about you. I'm the moon that pulls the line from the sun that is shining bright. I'm the moon that pulls the line from the sun that is shining bright.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Die Biber haben es vorgemacht, die Menschen haben es nachgemacht, den Bau von Wasserwehren. Seit Tausenden von Jahren bauen Menschen nun schon sogenannte Querbauwerke sowie Dämme in Flüssen und noch immer gibt es jede Menge Forschungsbedarf. An der Fachhochschule Lübeck untersucht eine Gruppe von Wasserbauforschern aktuell eine noch sehr neue Form von Wasserwehren, die unter anderem an Talsperren zum Einsatz kommen könnten, sogenannte Klaviertastenwehre, Piano Key Wehres. Hauke Bülow hat sich ein Versuchsmodell angeschaut.
Ein Aquarium nur ohne Fische, Pflanzen und Steine und etwa 10 Meter lang. So sieht sie aus, die Strömungsrinne im Wasserbaulabor der Fachhochschule Lübeck. Orange angestrichen sind die Metallelemente, die die Glasscheiben halten. Und Mario Oertel ist Wasserbauforscher an der FH Lübeck, beschäftigt sich mit dem Thema Wasserwehre, so wie sie in Sperrwerken zu finden sind zum Beispiel oder in Flüssen. Und aktuell beschäftigt er sich hauptsächlich mit einer ganz neuen Form.
Die heißen im Englischen Piano Key Wehres, also eigentlich übersetzt wäre das sowas wie Klaviertastenwehr. Das ist eine Form, die die Effektivität des Durchflusses maßgeblich erhöhen kann. Das heißt, durch eine ganz spezielle, so ein bisschen wie eine Ziehharmonika aussehende Struktur schaffen wir es, viel, viel mehr Abfluss über so einen Wehr zu geben, als über herkömmliche Wehre.
Welchen Sinn hat das?
Also zum Beispiel, wenn wir eine Talsperre haben, dann hat eine Talsperre eine Hochwasserentlastungsanlage, sodass diese Talsperre nicht überläuft, sondern an einer bestimmten Stelle planmäßig überläuft. Und wenn wir es dort dann schaffen, eben weniger Stauraum zur Verfügung stellen zu müssen, indem wir eben ein effektives Wehr installieren, dann wäre das eine Einsatzmöglichkeit zum Beispiel. Das heißt oben on top auf einer Talsperre als Hochwasserentlastung.
Und ein solches Wehr sehen wir jetzt hier auch schon im Testkanal, also in diesem Riesenaquarium eingebaut. Es ist rund 80 cm lang, besteht aus durchsichtigem Plexiglas. Ziehharmonika-förmig, hat Herr Oertel gesagt, es ist aufgebaut. Ich würde fast sagen, das könnten auch kleine Auffahrtrampen für Autos sein, die jeweils in entgegengesetzte Richtung nebeneinander stehen. Hoch, runter sozusagen. Und damit über dieses Wehr jetzt Wasser fließen kann, müssen jetzt die Pumpen angeworfen werden. Mario Oertel geht ein paar Schritte rüber zur Wand. Da hängt die Pumpensteuerung. Jetzt drückt er auf 1-2 Tasten herum. Und im Hintergrund, da können wir schon hören, dass die Wasserpumpen so langsam hochfahren. Immer mehr Wasser läuft in den Kanal.
Und wenn man jetzt genau hinguckt, dann wird halt oberhalb dieses Wehres der Wasserstand langsam ansteigen, bis halt diese Rampen, so könnte man sie bezeichnen, voll gefüllt sind und das Wasser dann Stück für Stück jetzt in den einzelnen Bereichen überfallen wird. Und dann läuft das Ganze über und dann fängt es halt auch schon an zu plätschern.
Was genau wollen wir denn jetzt herausfinden bei diesem Versuch?
Das ist wirklich Grundlagenforschung, also wie lang oder wie steil ist zum Beispiel eine dieser Rampen, wie breit sind die, aus welcher Dicke sind sie gemacht und welchen Effekt das Ganze dann am Ende auf die Effektivität des Bauwerks haben wird.
Das heißt, in dieser Strömungsrinne haben Sie jetzt auch Messinstrumente?
Genau, also Durchflussmesser, die uns hier im Labor genau sagen können, wie viel Wasser pro Sekunde gerade durch diese Strömungsrinne fließen. Und auf der anderen Seite messen wir Wasserstände mit Ultraschallsensoren, das heißt, wir messen einfach nur, wie hoch das Wasser oberwasserseitig von dieser Wehranlage steht und dann können wir mit bestimmten Berechnungsformeln hergehen und können dann eben die Effektivität berechnen.
Haben Sie jetzt schon eine bestimmte Form ausfindig machen können, die sich besonders gut eignen würde? Oder?
Auf jeden Fall, dass die Dicke der Seitenwände einen maßgeblichen Einfluss hat. Je dünner diese sind, umso effektiver ist das Ganze. Das andere, was man aber auch deutlich sehen kann, ist, dass die Überfalllänge letztendlich einen großen Einfluss hat, also je nachdem, wie lang diese Ziehharmonika sozusagen durchs Gewässer schlängelt, wird das Ganze immer effektiver werden.
Auch wenn das gerade wie ein riesiger Wasserfall klingt, das Wasser läuft relativ ruhig über dieses Rampensystem. Und wenn wir mal ein paar Schritte rumgehen um den Kanal, dann sehe ich hier einen Laptop stehen auf einem weißen Tisch. Darauf sind verschiedene Graphen zu sehen. Was genau können Sie damit jetzt kontrollieren, Herr Oertel?
Jetzt unter anderem sehen wir, dass wir die Ultraschallsensoren auswerten. Die sind etwas oberhalb von dem Wehr installiert und hängen in der Strömungsrinne. Und dann kann man jetzt eben herausfinden, dass der Wasserstand jetzt gerade ungefähr 45 cm beträgt. Diese Werte, die brauchen wir. Wir messen das Ganze jetzt über die Zeit auf und nachher gehen wir über mathematische Algorithmen her und bestimmen noch Mittelwerte aus dem System, um damit dann halt mit den Formeln berechnen zu können, wie effektiv das Wehr am Ende dann ist.
Was sind für Sie jetzt noch die nächsten Schritte, die folgen müssen, bevor diese Wehre, ich sag mal, in Serie gehen?
Bei uns sind alles Prototypen und alles sind Sonderbauwerke. Wir haben noch ganz viele Fragestellungen. Also es ist auch noch immer die Form etwas weiter zu optimieren, sodass es immer effektiver wird, bis man irgendwann ein Optimum vielleicht erreicht hat.
Wie ist das, wenn Sie im Urlaub sind? Können Sie eigentlich ganz entspannt ins Wasser springen oder denken Sie immer über irgendwas beruflich nach?
Wasser ist mein Beruf und alles, was mit Wasser zu tun hat, das führe ich sofort zurück. Das heißt, man geht auch im Urlaub nur mit offenen Augen und Handy im Anschlag unterwegs durch die Welt und schaut halt, dass man alles guckt und filmt und wie das System funktioniert. Das ist so ein Ingenieurgeist, der irgendwie in einem tickt.
Also richtig Urlaub gibt's nur in der Wüste?
Ja, bedingt, ja.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Hauke Bülow berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Dagefür. Die CD mit dem Titel Jet Sam erschien bei Blue Pearls Music. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.